dass die Filme der DEFA zu Unrecht so unbekannt sind, das macht es ja vielleicht gar nicht zu so einer selbstverständlichen Sache, dass man sich, so wie du das machst, mit diesen Filmen auseinandersetzt. Wie kam denn da eigentlich dein Interesse für die DEFA-Filme zustande? Also wie bist du dazu gekommen, dich näher damit auseinanderzusetzen? Was ist deines Erachtens da auch das Lohnenswerte vielleicht dran?
Also das hat natürlich angefangen alles mit ein paar ganz großartigen Filmen, die ich gesehen hatte. Darunter ein ganz früher DEFA-Film, Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte. Das zweite Gleis von Joachim Kunert, Sieben Sommersprossen, ein ganz toller Jugendfilm von Hermann Zschoche und vor allem Spur der Steine von Frank Beyer, ein ganz großartiger Film. Aber auch also Filme mit Jutta Hoffmann kenne ich natürlich selber auch, sehr tolle Filme. Der dritte von Egon Günther zum Beispiel ist ein ausgezeichneter Film. Also für mich, seit ich dann DEFA-Filme gesehen habe, haben sich diese DEFA-Filme auch immer durch eine besondere Qualität ausgezeichnet. Mich hat auch gereizt, dass viele dieser Filme wenig bekannt sind, es also wirklich etwas zu entdecken gibt. Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass es gibt einfach natürlich bestimmte Themen dieser Filme. Diese Themen sind der Nationalsozialismus, aber auch eine antifaschistische Tradition und dann aber auch der Alltag einfacher Menschen, aber auch die Stellung der Arbeiter, der Frauen, der Jugendlichen in der Gesellschaft. Also es werden einfach auch gesellschaftliche Probleme verhandelt, die auch eine gewisse Aktualität haben, immer noch. Das ist das Reizvolle auch an den DEFA-Filmen, auch für die Gegenwart. Und es ist tatsächlich so, das scheint mir auch sehr erstaunlich zu sein, dass DEFA-Filme eher in Deutschland auch weniger bekannt sind. Zum Beispiel hat es 2005 eine große DEFA-Retrospektive im Museum of Modern Art in New York gegeben, unter dem Titel Rebels with a Cause. Das hat dort für große Aufmerksamkeit gesorgt, wie mir überhaupt die Forschung über den DDR-Film eher in den USA beheimatet zu sein scheint als in Deutschland. Aber das nur am Rande.
Du hattest jetzt schon einige Filmtitel genannt und du hast ja auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass es gemeinsame Motive gibt von diesen DEFA-Filmen, also dass über die nationalsozialistische Vergangenheit, dass darüber sozusagen filmerisch sozusagen berichtet wird oder filmerisch eine Auseinandersetzung stattfindet, Alltagsprobleme, die Probleme von Arbeitern direkt in der Produktion und solche Dinge. Also wir haben sozusagen eine Gemeinsamkeit von Motiven bei den DEFA-Filmen. Wenn man das jetzt vielleicht nochmal sozusagen auf die formale künstlerische Ebene, also auf die Formebene betrachtet, würdest du da auch sagen, dass die DEFA-Filme so eine Art Filmschule sind, also in dem Sinne, dass es da einen bestimmten Stil gibt, eine bestimmte künstlerische formale Tendenz der Filmproduktion?
Zu Beginn der DEFA stand man ja vor dem Problem, dass man nicht an eine vorhandene filmerische Formsprache anknüpfen konnte. Deswegen orientierte man sich zuerst an dem späten expressionistischen Film der Weimarer Republik. Also das heißt Filme, die mit starken Schwarz-Weiß-Kontrasten und sowas wie scheinbar unnatürlichen Kamerapositionen gearbeitet haben. Ein anderer sehr wichtiger Bezugspunkt war natürlich der Film Coole Wampe, den Zlatan Dudow, Bertolt Brecht, Hans Eisler und im Schauspiel auch Ernst Busch 1932 gemacht hatten, als den, wenn man so sagen kann, einzig explizit kommunistischen Tonfilm der Weimarer Zeit. Und Zlatan Dudow, der war ja dann auch in der DEFA wieder dabei ab 1946 und hatte ja auch einen gewissen Einfluss in der DEFA, sodass man schon versuchte, von der Filmsprache her erstmal an eine Entwicklung anzuknüpfen, die noch in der Weimarer Zeit, also in der vorfaschistischen Zeit lag. Andererseits hat sich über die Jahre, natürlich hat man sich auch von diesem Einfluss gelöst und es hat sich eine eigene Filmsprache entwickelt, aber die, glaube ich, nicht verbindlich ist für alle DEFA-Filme. Aber ich würde es so sagen, dass es innerhalb der DEFA-Produktion eine Vielfalt des modernen Films gab, wo bestimmte Avantgarde-Techniken von Collage, Montage, Überblendung, schnelle, harte Schnitte und ähnliches, die findet man immer wieder. Sei es zum Beispiel ganz prominent in dem Film der Fall Kleiwitz, also der behandelt den von den Nazis inszenierten Angriff polnischer Truppen auf dem Rundfunksender Kleiwitz. Das ist ein Film, der formal wirklich radikal modern ist. In der Regie von Gerhard Klein. Und aber auch die moderne Formsprache findet man immer wieder, auch bei Regisseuren wie Egon Günther vor allem und auch Konrad Wolf.
Genau, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht versuchen, das, was du jetzt gesagt hast, auch zu konkretisieren, nämlich anhand dieses Regisseurs, dessen Namen du jetzt schon genannt hast, nämlich anhand von Konrad Wolf, mit dem du dich näher beschäftigt hast. Konrad Wolf ist ja als Sohn deutscher kommunistischer Exilanten in der Sowjetunion aufgewachsen und hat sich dann im Zweiten Weltkrieg der Roten Armee angeschlossen. Das heißt, er ist dann quasi mit der Roten Armee nach Deutschland zurückgekehrt und ist dann in Deutschland geblieben, hat sich politisch und kulturell am Aufbau der DDR beteiligt. Wie ist denn Konrad Wolf in dieser Zeit, die ja eine Zeit des Umbruchs und sehr schwieriger und widersprüchlicher Entwicklung gewesen ist, wie ist er in dieser Zeit zum Film gekommen? Also wie ist es passiert, dass er dann ein Filmregisseur geworden ist?
Eine Ergänzung vielleicht noch. Also Konrad Wolf ist ja nicht nur als Sohn von Kommunisten in die Sowjetunion geflohen, sondern als Sohn jüdischer Kommunisten. Also war da in einer gewissen Art und Weise auch von der Verfolgung der Juden betroffen. Und wurde dann im Dezember 1942 zur Roten Armee eingezogen und war dort in der politischen Abteilung tätig und als Übersetzer, Dolmetscher, war auch zuständig für Gegenpropaganda, also ist dann auch mit einem Wagen, mit Lautsprecher herumgefahren und hat versucht, Wehrmachtssoldaten zur Desertion zu bewegen. Konrad Wolf kam dann mit der ersten weißrussischen Front, die ja Berlin eingenommen hat, unter dem Kommando von Schukow, kam er also wieder nach Deutschland und nach Berlin, war auch bei der Befreiung des KZ Sachsenhausen dabei und hatte so allein schon mal als junger Mensch eine Menge Material, eine Menge Stoff, einfach eine Menge Stoff schon an der Hand von Dingen, die er selber erlebt hatte. Also diese Erlebnisse hat er größtenteils in seinem Film Ich war 19 dargestellt. Den hat er erst einige Zeit später gemacht. Er ist erst 1968 dann in die Kinos gekommen. Aber er hat quasi auch von diesen Erlebnissen von denen hat er auch filmerisch sich inspirieren lassen können. Zum Film kam er eigentlich erst, als er wieder zurückgegangen ist in die Sowjetunion. Ist 1949 dann an die Filmhochschule nach Moskau gegangen, wo er dann bei berühmten Filmemachern der Sowjetunion lernte, unter anderem Gerasimov, nachdem heute noch die Schule in Moskau benannt ist. Und er entschließt sich dann 1952 in die DDR zu gehen, dort zu leben und zu arbeiten und nimmt auch die Staatsbürgerschaft der DDR an. Und er macht, und das ist ganz interessant, er arbeitet während seines Studiums zusammen mit Joris Evens zum Beispiel, ein Filmemacher, mit dem Hans Eisler viel zusammengearbeitet hat, ein sehr experimenteller Filmemacher. Und er arbeitet zusammen mit Kurt Metzig, der ja heute auch schon in der Sendung erwähnt wurde, der eben zum Beispiel den Film Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, gemacht hatte, bei dem dann Konrad Wolf mitgearbeitet hat. Also da sieht man auch die Filmeinflüsse von Konrad Wolf schon ganz gut, also quasi der Experimentalfilm. Und dann bei Kurt Metzig, glaube ich, kann man, ohne despektierlich zu sein, etwas weniger experimentell und trotzdem auf einem handwerklich sehr hohen Niveau beschreiben.
Jetzt war ja die DEFA, bei der Konrad Wolf dann Regisseur geworden ist, durchaus ein kultureller Bestandteil von einer Entnazifizierung oder von so einer antifaschistischen Re-Education in der DDR. Und auch in den Filmen von Konrad Wolf hat die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus dann immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Wie hat denn diese Auseinandersetzung ausgesehen? Also, du hast jetzt sozusagen schon sozusagen auf die Kriegserfahrung angesprochen, aber welche Erfahrungen werden in diesem Film gezeigt, wo es um den Nationalsozialismus geht? Wie hat sich Konrad Wolf in seinen Filmen damit den Nationalsozialismus auseinandergesetzt?
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in dem Film von Wolf fängt quasi mit den ersten Arbeiten an. Er macht 1956 seinen Diplomfilm Genesung. 1957 macht er einen weiteren Film, Lissi, und die beschäftigen sich schon beide auf einem hohen Niveau mit dem Nationalsozialismus. Aber meines Erachtens wirklich bis heute unübertroffen ist der Film, den er 1959 macht. Der Film heißt Sterne und den macht er zusammen mit Angel Wagenstein, den er im Studium in Moskau kennenlernte. Und ich habe Angel Wagenstein erst letzten Herbst in Berlin bei einer Filmvorführung gesehen, eben von diesem Film von Sterne. Und Angel Wagenstein ist ein bulgarischer Jude, der dort sowohl im Gefängnis als auch im KZ war und dann aber auch in bewaffneten Partisanenverbänden gekämpft hat. Und jetzt machen also Konrad Wolf und Angel Wagenstein einen Film zusammen, der als deutsch-bulgarische Koproduktion in Bulgarien spielt und dort die Juden aus Thessaloniki, also aus Griechenland, auf den Weg in die polnischen Vernichtungslager zeigt. Und dieser Film ist dann auch in den Originalsprachen gedreht und auch ausgestrahlt worden. Das heißt, in dem Film sieht man Leute, die Deutsch sprechen, Leute, die Bulgarisch sprechen und Leute, die Ladino sprechen, also die Sprache der sephardischen Juden in Griechenland. Und allein da sieht man schon, was für ein Bewusstsein, also Wolf und Wagenstein, allein von der europäischen Dimension der Judenvernichtung hatten, dass eben tatsächlich so in diese Situation so anzusiedeln. Und dieser Film ist, neben dem, was ich schon erzählt habe, also wirklich sehr erschütternd und aber analytisch zugleich. Also es ist kein Film, der sich quasi in leere Betroffenheit wohlig fühlt, sondern der tatsächlich einen emotionalen und analytischen Zugang zugleich dem Thema der Vernichtung der europäischen Juden aufmacht und, muss ich sagen, bis heute wirklich einer der besten Filme zum Thema ist. Der Film lief dann auch auf den Filmfestspielen in Cannes, konnte aber wegen Proteste der BRD nur als bulgarischer Beitrag gezeigt werden und wurde dann allerdings auch gegen Proteste mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet als eben wirklich herausragender Film. Ich würde aber noch einen anderen Aspekt hervorheben wollen. Das Thema ist nämlich bei Konrad Wolf auch da immer anzutreffen, wo es vielleicht nicht im Vordergrund steht. Konrad Wolf macht Mitte der 70er einen Film, der heißt Der Mann auf dem Sportplatz. Da geht es um einen Bildhauer, der eine Figur für einen Sportplatz entwerfen soll. Dann im Verlauf des Films merken wir, wie dieser Bildhauer sich aber auch mit dem Massaker in der Schlucht von Babi Jar beschäftigt, also der Schlucht, wo 1941 mehr als 30.000 jüdische Menschen innerhalb von 2 Tagen von den Einsatzgruppen der Nazis erschossen werden. Und auch das wird bei Konrad Wolf quasi in diese Reflexion, was ist Kunst, mit einbezogen, auch wenn es nur oder scheinbar nur um eine Figur auf einem Sportplatz geht. Also das Thema ist bei Wolf immer präsent und er hat auch präsent, dass natürlich der Judenmord auf in sehr verschiedenen Formen von den eben mobilen Einsatzgruppen bis hin zu den Arbeits- und Vernichtungslagern wie Auschwitz stattgefunden hat. Und das bezieht er auch in seine Filme mit ein.
Wir sprechen hier über den DEFA-Filmregisseur Konrad Wolf. Jakob, du hast letzten Oktober aus Anlass des 90. Geburtstages von Konrad Wolf in der Jungle World einen Artikel über Konrad Wolf geschrieben. Und in diesem Text schreibst du, dass den Erfahrungen von Konrad Wolf immer ein Moment der Distanz und der Fremdheit beigemischt war. Und dass diese Distanz bei Konrad Wolf auch eine Identifizierung mit einem Kollektiv verhindert hat. Kannst du das konkretisieren, was das heißt? Also, dass er sozusagen eine Distanz bewahrt hat, dass er sich nicht mit einem Kollektiv identifiziert hat. Was heißt das? Also gab es auch in seinen Filmen immer so eine Art Distanz? Wie kam diese Distanz zum Ausdruck?
Ich glaube, das hat auch biografische Einflüsse, dass Konrad Wolf in seinen Filmen so gearbeitet hat. Also die Flucht aus Deutschland und die Rückkehr als Sowjetbürger und Soldat, sodass Fremdheit und Distanz zu Kollektiven sicherlich zu prägenden Erfahrungen gehören. In seinen Filmen zeigt er das, weil in diesen Filmen zeigt er immer Individuen, die sich in den Kraftfeldern, sage ich mal, großer historischer Entwicklung bewegen. Sei es des Faschismus, des Zweiten Weltkrieges oder andere Situationen. Aber es geht nie darum, dass ein Individuum quasi stellvertretend nur für eine Sache steht, sondern es geht immer um den auch Widerspruch und oftmals auch ungelösten Widerspruch zwischen individuellem Handeln und objektiven Bedingungen. Das ist, was Wolf interessiert und was er filmisch auch entfaltet. Das zeigt sich in einem anderen Film auch sehr gut, Sonnensucher. Das ist ein Film über die Wismut AG, also ein riesiges Kohle- und Urankombinat in der frühen DDR. In diesem Versuch einer radikalen Industrialisierung sehen wir ein Zusammenspiel, eine ganz eigenartige Kombination aus individuellen Biografien, die dort zusammentreffen, und einer allgemeinen Entwicklung. Eigentlich ganz ähnlich, wie sie auch in dem ganz großartigen Roman Rummelplatz von Werner Preunisch, der ja auch im Zuge des 11. Plenums 1965 dann nicht veröffentlicht wurde, wie sie auch da gezeigt wird.
Genau, und dann kommen wir ja auf eine Problemlage zu sprechen, die du jetzt schon angedeutet hast. Also du hast gesagt, Konrad Wolf, wenn er Individuen im Film zeigt, dann zeigt er sozusagen sie nicht als Repräsentanten von etwas, sondern er zeigt einen Widerspruch zwischen individuellem Handeln und den objektiven Bedingungen. Und das ist ja durchaus auch zu verstehen im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit der DDR, der sich nichtsdestotrotz verbunden gefühlt hat. Und das kann man ja vielleicht sicherlich zeigen an einem Film, der für mich auch deswegen besonders interessant ist, weil er hier in Halle gedreht wurde, nämlich der Film Der geteilte Himmel nach einem Roman von Christa Wolf. Vielleicht kannst du das daran auch so an diesem Film und an den Motiven von diesem Film so ein bisschen zeigen, wie diese kritische Auseinandersetzung mit der DDR bei Konrad Wolf stattgefunden hat.
Im Zentrum steht erstmal eine Liebesgeschichte zwischen, sagen wir soziologisch gesprochen, einem Angehörigen der technischen Intelligenz und einer jungen Studentin, die dann auch in der Produktion arbeitet, dann in dieser Eisenbahnfabrik. Und es tun sich ja im Laufe des Fortgangs der Geschichte nicht nur zwischen den beiden, sondern auch zwischen den beiden und wiederum deren Umgebung zahlreiche Differenzen auf, also Differenzen irgendwie lebensweltlicher Erfahrung, Differenzen von Möglichkeiten, die man in der DDR hat. Es deuten sich auch sowas wie Klassenunterschiede an, auch politische Differenzen. Das alles also haben wir vor dem Hintergrund des Baus der Mauer im August 1961, was ja aber überhaupt nicht explizit gezeigt wird. Also wir haben bestimmte Bilder, Kameraeinstellungen, ja, also manchmal parallelisiert eine Pappelallee genau so, dass sie das Bild trennt. Aber der Mauerbau tritt zurück. Was dadurch bewirkt wird, ist ja ein Verständnis für zugrunde liegendere Konflikte, die mit dem Bau der Mauer weder gelöst wurden noch gelöst werden konnten, sondern nur in einer gewissen Weise an einem bestimmten Punkt blockiert werden konnten. Also was dieser Film zeigt, ist im Grunde genommen Konflikte, die auch dadurch, dass man ein Bild teilt, nicht verschwinden. Und dadurch ermöglicht dieser Film ein, denke ich, kritisches Verständnis der Probleme der jungen DDR und tatsächlich ist in dem Sinne auch ein Diskussionsbeitrag zu der Frage, was eigentlich aus der DDR werden soll. Soll sie eben das halbe Bild oder das ganze Bild sein, die eingemauerte Utopie, oder was kann die DDR werden? Und ich glaube, da ist der Film ein kritischer, aber ja, solidarisch kritischer Beitrag.